In der vergangenen Woche hatten wir in den Passionsandachten, wie Willi uns schon erklärt hat, den Blick immer wieder aufs Kreuz gerichtet und hingehört auf diese sieben Worte vom Kreuz. Hatten jetzt nicht alle sieben da, aber eine Auswahl, wo wir von dem, was wir gehört haben, geschaut haben, was können wir von diesem Leiden Jesu lernen? Was bedeuten diese Worte und wie kommen sie uns nahe und wie kommen sie heute zu uns? Und mit derselben Frage stellen wir uns heute diesem letzten Wort. Diesem letzten Wort, was Karfreitag in ein anderes Licht rückt. Denn durch Karfreitag, durch dieses Wort, was Jesus dort sagt, und es ist nur ein Wort, die anderen Worte vom Kreuz, da gab es mehrere Worte. Hier ist es nur ein Wort. Vollbracht. Vollbracht. Zu Ende. Und dieses Wort macht aus Karfreitag einen guten Freitag. Ich finde das so schön, wie die Engländer und die Amerikaner, die nennen das nicht Karfreitag, die nennen das The Good Friday. Das ist ein guter Freitag. Das ist der beste Freitag, den es gibt. Weil an diesem Tag Jesus sagen konnte, vollbracht. Es ist vollbracht. Und was das alles bedeutet, welche Implikationen damit kommen, wollen wir uns an unterschiedlichen Punkten ansehen. Denn Jesus hat hier am Ende seines Lebens, wo nichts gut zu sein scheint, dieses eine Wort auf den Lippen. Es ist vollbracht. Es ist zu Ende. Ich bin am Ziel. Ich habe das gemacht, wofür ich gekommen bin. Es ist ausgeführt. Es ist bezahlt. All diese Worte können mit diesem Wort, was Jesus oder was dort im Neuen Testament im Griechischen steht, übersetzt werden. Und wir sehen, wie Jesus, der dort hängt und mit seiner letzten Kraft dieses Wort herausbringt, denn kurz danach stirbt er, sehen wir, dass da ein Triumph geschehen ist. Ein Sieg. Auch wenn es von außen gar nicht so aussieht. Doch Jesus, der von außen so absolut hilflos scheint, mitten unter Verbrechern, bis zur Unkenntlichkeit entstellt, geprügelt, gegeißelt, ans Kreuz genagelt, scheinbar machtlos. Er kann sich noch nicht mal seine Nase kratzen. Er hängt so machtlos da und sagt doch, vollbracht, ein gutes Ziel erreicht. So sieht doch nicht Vollendung aus. So sieht doch nicht die Vollendung eines Dienstes aus, fragt man sich von außen. Und doch klingt dieses Wort bis heute nach und stellt Karfreitag in ein neues Licht. Aber was genau ist denn vollbracht? Was hat Jesus denn dort am Kreuz für uns gemacht? Was ist denn dort errungen? Was ist denn dort bezahlt worden? Die Forderungen des Gesetzes sind erfüllt. Der Feind ist entmachtet. Der Kelch des Leidens ist geleert. Die Sünder sind befreit. Und wir stehen auf geebnetem Grund. All diese Punkte hat Jesus am Kreuz erkauft. Und diese Punkte schauen wir uns heute an. Ich verlasse den heiligen Boden einer FEG-Predigt von 3 Punkten. Aber ich verspreche, die werden nicht so lang werden. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Nachdem Jesus den Essig genommen hatte, dieses Wort schließt nämlich an das Wort, was wir gestern hatten, wo Jesus sagt, mich dürstet. Und nachdem er den Essig genommen hatte, sagte er, es ist alles vollbracht, übersetzt die Basisbibel. Und er ließ den Kopf sinken und starb. Nicht spektakulär, kein abschließendes Manifesto, nicht irgendwie was Gewaltiges, sondern einfach nur vollbracht. Dieses eine Wort. Und damit wird deutlich, und das macht Johannes auch ganz deutlich, die Forderung des Gesetzes, die Prophezeiungen, all das, was vorhergesagt wurde, wird in ihm am Kreuz vollbracht. Es ist erfüllt. Es ist abgeschlossen. Es ist nicht irgendwie noch halb offen, sondern es ist abgeschlossen. Es ist vorbei. Und Jesus hat es sehr deutlich gemacht, dass das das Ziel war. Und der Hebräerbriefschreiber fasst es so zusammen. Das Gesetz lässt nur einen Schatten dessen erkennen, was uns rettet. Nicht die eigentliche Gestalt der Dinge. Und deshalb kann es die Menschen, die vor Gott treten, niemals vollendet machen. Auch dann nicht, wenn sie Jahr für Jahr die immer gleichen Opfer darbringen. Der Hebräerbriefschreiber fasst hier zusammen und macht deutlich, das Gesetz hat einen Makel. Denn egal wie gut ein Mensch ist, egal wie viel er versucht zu machen, es wird nicht reichen, um die Forderung, die eigentliche Forderung des Gesetzes zu stillen. Denn dieses Opfer, was man Jahr für Jahr bringt, und da geht es um das Sühneopfer, das Opfer des Sündenbocks. Aber dieses Opfer kann niemals die wirkliche Forderung des Gesetzes stillen. Es ist nicht möglich, weil der Preis zu hoch ist. Und dann kann man sagen, aber das ist aber unfair, dass Gott hier diese Gesetze erlässt. Nee, diese Gesetze sind eigentlich Gnade. Durch diesen Bund, den Gott macht, schafft er eine Möglichkeit, dass die Menschen sich im Alten Testament überhaupt nähern dürfen. Dass da überhaupt eine Beziehung möglich ist. Und dafür bezahlen Tiere mit ihrem Leben. Das ist Gnade. Und uns ist das so fremd. Das ist für uns so weit weg, weil wir uns so individualisiert haben mit dem Evangelium. Was bringt das mir? Dass wir vergessen, dass Jesus als Jude in diese Welt gekommen ist, als Jude gelebt hat, als Jude gestorben ist. Und damit steht er auf dem Boden des Alten Testaments, auf dem Boden der Gesetze, und er erfüllt den Plan Gottes. Es ist nicht irgendwie ein frommer Spleen, dass wir uns darüber Gedanken machen. Nein, es ist die Vollendung eines Jahrtausende alten Versprechens. Es ist das Zentrum der Geschichte. Es ist alles, worauf vorher die Geschichte zulief. Und in ihm bündelt sich alles. Und die Forderung des Gesetzes war, wenn du Gott nahe kommen willst, wirst du sterben, wenn du unrein bist. Du hast keine Möglichkeit, rein zu sein vor Gott. Egal wie gut du bist, egal wie viel du mitarbeitest, egal wie viel du spendest, egal wie groß deine Opfer sind, deine Taten werden immer nur einen Abglanz dessen schaffen, was eigentlich von dir gefordert ist. Weil jede Übertretung, jede Unreinheit wird uns trennen. Aber Jesus, dem das klar war, macht schon während seines Dienstes immer wieder deutlich, dass er in diese Welt gekommen ist. Und er wird nicht nur einen Punkt oder ein Komma dieses Gesetzes unerfüllt lassen. Er wird alles befolgen, er wird alles umsetzen. Und der Schreiber des Hebräerbriefs kommt dann zu der Erkenntnis, das ist nicht Vers 1, sondern Vers 10, durch die Erfüllung von Gottes Willen sind wir ein für alle Mal heilig gemacht worden. Dadurch, dass Jesus Christus sein Leben als Opfergabe dargebracht hat. Weil er sein Leben an unserer Stelle gegeben hat, war der Preis für die Menschen bezahlt, ein für alle Mal. Ein Lamm, fehlerlos, gegeben, ganz gegeben, nicht halb gegeben, ganz gegeben. Und damit waren die Forderungen des Gesetzes erfüllt. Letzte Woche war Jewgeni Iwanow da und auch am Montag war er da. War nicht immer leicht zu verstehen, aber mich hat es beeindruckt, diese Welt, die er nahegebracht hat. Als er so über den Kelch sprach vom Pessachmahl, da merkte man, da ist so eine tiefe Verwurzelung, da ist so ein Bewusstsein dafür da, was das alles bedeutet. Für uns, ja, Jesus ist für uns gestorben, wir tun das so ab, so klar. Aber dass damit Versprechen, die Jahrhunderte, Jahrtausende alt sind, plötzlich abgehakt werden und gesagt wird, hier ist etwas geschehen, das größer ist als alles, was vorher da gewesen ist. All das ist am Karfreitag passiert. Und wenn Jesus sagt, vollbracht, dann meint er vollbracht. Du musst kein Opfer mehr bringen, um Gott zu gefallen. Du musst nicht irgendetwas tun. Nichts, was du tust, kann dazu führen, dass Gott dich mehr liebt, als er es jetzt tut. Nichts, was du tust. Kein Opfer, weil er das Opfer für dich gegeben hat. Es ist vollbracht. Die Forderungen des Gesetzes sind erfüllt. Es ist vollbracht. Der Feind ist entmachtet. Und die Bibel spricht schon von den ersten Seiten an darüber, dass es in der Welt nicht nur das Gute gibt, sondern auch das Böse. Und vielleicht denkst du dir, boah, wie rückständig bist du denn, dass du an den Teufel glaubst? Wenn es Licht gibt, gibt es in unserer Welt auch Schatten. Und die Schrift spricht von Anfang an darüber. Sie spricht nicht nur von einer Macht, sie spricht von einer personifizierten Bosheit. Einer Macht, einer Persönlichkeit, die das Leben, all das Gute, was Gott machen will, zerstören will. Und selbst unsere Welt erkennt immer mehr, sie spricht über böse Energien und andere Dinge. Aber es ist eine Macht, die dort wirkt. Und in Genesis 3 wird das schon vorhergesagt. Dort wird der Fluch über die Menschen ausgesprochen, also die Folge der Sünde, die mit sich kommt. Und dann wird auch die Schlange, also dieses böse Wesen angesprochen, das die Frau zur Sünde und den Mann zur Sünde verführt hat. Und Gott sagt, ich stifte Feindschaft zwischen dir, also zwischen der Schlange und der Frau, zwischen ihrem und deinem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, zertritt er den Kopf dieser Macht. Es ist vollbracht. Denn der Feind, diese Macht, die das Leben zerstört, der Kopf wurde zertreten. Die Macht wurde genommen, weil alles, was diese Person, diese Persönlichkeit oder diese Wesenheit hat, ist uns anzuklagen und uns hineinzuziehen in diesen Lebensbereich, wo der Tod regiert. Er lügt, betrügt und macht alles so, um uns zu rauben. Und 1. Johannes 3 heißt es, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und dort, wo er am Kreuz hängt, sagt, vollbracht. Der Kopf zertreten. Mir wurde in die Ferse gebissen, aber der Kopf ist zertreten. Der Feind, ihm wurde die Macht genommen, Menschen zu sich zu ziehen, weil es einen Ausweg gibt. Es gibt einen Ausweg von dieser Macht, denn die Forderungen des Gesetzes sind erfüllt. Es steht nichts mehr im Wege. Es gibt die Möglichkeit, rauszukommen aus diesem Teufelskreislauf. Und plötzlich hat der Feind keine Macht mehr. Er schleicht noch umher wie ein brüllender Löwe. Aber für alle, die sich an das Kreuz und an das, was Jesus getan hat, klammern. Das einzige Mittel, was er hat, ist nur, sie zu erschrecken und wegzureißen von diesem Ort, um sie dann zu erlegen. Das ist das Bild, was uns die Bibel verheißt. Aber eigentlich hat er keine Macht mehr über uns. Weil durch das Kreuz ein Machtwechsel stattfindet. Ich gehöre nicht mehr ihm. Denn eine Ablöse wurde bezahlt. Ein Lösegeld. Dazu kommen wir gleich noch. Aber die Macht ist gebrochen. Er hat keinen Anspruch mehr auf uns. Und ich wünschte, dass wir mit dieser Art der Hoffnung leben würden. Dass wir nicht nur über das Böse klagen, sondern mit Hoffnung diese Welt gestalten. Dass wir nicht nur sehen und sagen, oh, so schlimm, was der Feind alles macht, sondern dass wir sagen, lasst uns mutig sein und diese Welt mitgestalten. Denn es ist vollbracht. Er kann brüllen, er kann machen. aber er hat keine Macht mehr über uns. Er ist nicht mehr unser Herr. Wir sind frei, weil Jesus dort am Kreuz für uns geblutet hat. Bewahrt einen klaren Kopf, seid wachsam, denn euer Feind, der Teufel, streift wie ein brüllender Löwe umher. Er sucht jemanden, den er verschlingen kann. Es ist interessant, dass Petrus hier sagt, bewahrt einen klaren Kopf und seid wachsam. Das sind zwei Aufforderungen, die deutlich machen, halt dir das im Kopf, es ist vollbracht. Bewahre einen klaren Kopf, lass dich nicht einschüchtern von dem Toben des Bösen um uns herum, von den all den schlechten Nachrichten, von all dem, was um uns herum an wirklich Bösem geschieht. Ich will das Böse, was in unserer Welt geschieht, nicht verharmlosen. Im Gegenteil. Aber ich möchte es in das richtige Licht rücken. Seid wachsam. Lass dich nicht einlullen von dem, was passiert. Dass du nur noch wartest, bis Jesus wiederkommt und dich zurückziehst, sondern sei wachsam. Denn wenn du einschläfst, dann wirst du vielleicht irgendwann vom Gebrüll des Löwen geweckt. Und statt in die Arme Jesu zu laufen, wird er dich fangen. Denn sein Mittel ist Angst, sein Mittel ist Scham, sein Mittel sind Lügen über dich, aber auch über die Wahrheit vom Kreuz. Darum ermutigt uns Petrus, seid wachsam und behaltet einen klaren Kopf. Hört auf dieses vollbracht. Denn der Feind ist entmachtet. Er ist besiegt. Jesus ist an sein Ziel gekommen. Und der Leidenskelch ist geleert. Als Jesus dort am Kreuz hängt, in all der Schmach, in all dem Schmerz, in all dem Leid, es ist kein schönes Bild, aber es ist etwas, was Jesus wusste, sprach immer wieder darüber, dass er leiden muss, dass er hingehen muss. Und dann sehen wir diesen Kampf, den er hat im Garten Gethsemane, wo er darum ringt und sagt, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er benutzt da ein Bild, was von den Propheten kommt. Denn der Kelch, über den er da spricht, ist der Kelch des Gerichts. Ein bitterer Kelch, nicht gefüllt mit guten Sachen, sondern ein Kelch, der Schmerz, der Trennung bringt. Aber es war gesagt, dass das Gericht vollzogen werden muss. Und Jesus sagt, wenn es einen anderen Weg gibt, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, lass irgendwas anderes geschehen. Und dann sagt er, aber was du willst, soll geschehen. Und dann gibt sich diesem Weg hin und er nimmt Schluck für Schluck von diesem Kelch. Als er verraten wird, lässt er den Kelch nicht fallen, lässt ihn nicht los. Als falsche Zeugen aufgerufen werden und er bei so einem fadenscheinigen Prozess verurteilt wird, lässt er nicht los. Als er verleugnet wird von seinem Freund und ihm in die Augen schaut, lässt er vor Enttäuschung nicht los. Als er gepeitscht und gegeißelt wird, hält er diesen Kelch fest. Und nimmt Schluck für Schluck von diesem bitteren Gericht auf sich. Er leidet. Er leidet die unterschiedlichsten Enttäuschungen, körperlich, emotional und geistig. Als er ans Kreuz genagelt wird und schreit, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lässt er diesen Kelch nicht los. Und dann wird er sogar noch verspottet. Er wird verspottet und es wird gesagt, andere hat er gerettet, sich selbst kann er aber nicht retten. Dabei ist er doch der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen und dann glauben wir an ihn. Es wäre so nah, diesen Kelch abzugeben und dann runter vom Kreuz. Aber Jesus hält fest. Weil er weiß, dass das der Weg ist. Und dann, nachdem er diesen billigen Wein zu sich nimmt, sagt er vollbracht. Der Kelch ist leer. Das Leid der ganzen Welt ist auf ihn gekommen, damit ihr nicht mehr im Leid bleiben müsst. Damit wir nicht mehr im Leid bleiben müssen. Das Gericht wurde an ihm vollzogen, damit wir es nicht mehr leiden müssen. Dieses unsagbare Leid, was er leiden musste, ist für uns ein Hoffnungszeichen, weil das Leid, was wir leiden, sei es Krankheit, sei es Enttäuschung, wird nicht das letzte Wort haben. Sei es Schmerz, sei es Trennung, sei es Verbitterung und langer Schmerz über die Vergangenheit. Es ist vollbracht. Es gibt Hoffnung, es gibt Perspektive, es gibt einen Ausweg. Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Der Gerechte litt für die Ungerechten. Und so sollte er euch zu Gott führen. Sein Körper wurde zwar am Kreuz getötet, aber durch den Geist Gottes wurde er wieder lebendig. Das ist unsere Hoffnung, dass das Leid, was wir heute erleiden, nicht auf ewig bleibt, sondern ein Ende hat, weil er für uns gelitten hat. Vollbracht. Der Leidenskelch ist geleert. Vollbracht, die Sünder sind befreit. Und ich habe bewusst nicht gesagt, die Sünde ist vergeben, weil das so die Zuspitzung ist, die wir haben. Wir sind geprägt von Luther. Und Luther hatte die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und er rang damit, wie komme ich damit klar, dass mein Gewissen frei wird? Wie wird meine Sünde vergeben? Wie wird sie reingewaschen? Und wir haben uns darauf beschränkt. Aber wenn Jesus in Markus 10, Vers 45, diesen Vers mussten wir auswendig lernen, bevor wir ans Seminar kommen konnten, das war so einer dieser Verse, die waren Pflicht. Da sagt Jesus, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Und wenn er hier über Lösegeld spricht, dann spricht er nicht nur darüber, dass wir reingewaschen sind, dass unsere Sünden vergeben sind, sondern dass wir rausgenommen sind aus einem Machtbereich. Wir sind losgekauft von einem Machthaber, von der Macht der Sünde. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, Römer 6. Denn wir sind hineingetauft in seinen Tod und damit haben wir plötzlich einen anderen Herrn. Nicht mehr die Sünde, sondern Gott und seine Liebe. Wir müssen nicht mehr sündigen, sondern wir können lieben, weil wir nicht mehr beherrscht sind davon. Aber dieser Loskauf, dieses Lösegeld ist viel. Das ist nicht einfach mal so beglichen, sondern das war das Leben von Jesu. Und dieses Lösegeld stellt uns auf einen neuen Grund. Es ist nicht mehr, oh super, meine Sünden sind vergeben, ich habe ein gutes Gewissen. Das ist oft so die Verkürzung. Das ist ein Aspekt. Die Vergebung ist ein Aspekt davon. Und daneben gibt es eine ganze Welt zu entdecken. Zu entdecken, dass die Macht der Sünde, die vielleicht mein Leben zerstört hat, sie muss mein Leben nicht mehr beherrschen. Der Feind, der entmachtet ist, er muss mein Leben nicht mehr zerstören. Warum? Ich bin frei gekauft. Ich bin frei gekauft von diesem Machthaber. Heute habe ich als Bayern-Fan eine herbe Nachricht ertragen müssen, weil Xavi Alonso bei Bayer Leverkusen bleibt. Echt schade. Die Ablöse war zu hoch. Man wollte vielleicht nicht das Risiko eingehen, so viel für einen Trainer zu bezahlen. Und als ich das heute so las, habe ich gedacht, gut, dass Jesu die Ablöse für uns nicht zu hoch war. Dass er sagte, du, damit die Menschen, damit die Welt, der Kosmos in meinem Team ist, zu meiner Familie gehört, ist mir keine Ablöse zu hoch. bin nicht knauserig. Ich schaue nicht auf die Kosten. Ich bin bereit, mein Leben hinzugeben, damit diese Welt, und das ist die Welt, denn die Schöpfung, nicht nur ihr sehnt euch nach Erlösung, die Schöpfung sehnt sich nach Erlösung. Die Schöpfung sehnt sich, dass sie endlich befreit wird von unserem Egoismus. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass endlich Freiheit vollkommen wird und nicht mehr von der Macht der Sünde beherrscht wird. Und wenn Jesus dort am Kreuz hängt, den Preis bezahlt hat, sagt er, vollbracht. Denn das ist auch eine Übersetzungsart dieses Wortes. Vollbracht wird auch an anderen Stellen als vollkommen bezahlt. Die Rechnung ist bezahlt. Ich liebe es, wenn ich eine Überweisung getätigt habe, mit einem roten Stift auf die Rechnung bezahlt hinzuschreiben. Dann weiß ich, okay, das Ding ist weg. Das Konto sieht danach nicht so gut aus, aber die Rechnung ist weg. Ich habe da nichts mehr. Auf deiner Lebensrechnung steht bezahlt, wenn du sie Jesus gibst. Bezahlt, du bist frei. Du bist nicht mehr unter der Macht der Sünde, denn es ist vollbracht. Wir sind befreit. Es ist vollbracht und darum stehen wir auf geebnetem Grund. All die Dinge, die wir gehört haben, sind die Grundlage, auf der wir leben und nicht erst das Ziel, auf das wir zusteuern. Wir steuern auf die Vollendung dieses Wortes. Aber dieses Wort von Jesus, vollbracht, es ist abgeschlossen, ist der Anfang für unseren Glaubensweg. Er hat es geebnet. Und darauf können wir mit ihm aufbauen, an ihm uns orientieren. Es ist anders als in anderen Religionen. Die letzten Worte von Buddha lauten zum Beispiel, alles Wesen ist der Vernichtung unterworfen. Unermüdlich sollt ihr euch bemühen. Ihr sollt euch immer wieder bemühen, damit ihr hinkommt zu diesem Zustand, wo ihr ins Nirvana eintreten könnt, in dem ihr frei werdet. Tut das und das und dann kommt ihr. Und Jesus sagt, vollbracht. Ein krasser Kontrast. Nicht tun um zu, denn das ist Religion. Religion sagt, mach das und das und dann wird Gott dich segnen. Das Evangelium sagt, es ist vollbracht. Er hat bezahlt. Und jetzt kannst du aus Dankbarkeit in diesem Lebensraum des Segens leben. Hier kannst du Leben gestalten. Du kannst auf ihn hören und hören, was er dir sagt, damit dein Leben mehr wird als einfach nur eine Existenz. Der Grund ist geebnet. Er hat es vollbracht. Er hat es vollendet. Sie sind das Gegenteil. Es gibt also keine Verurteilung mehr für die, die zu Christus Jesus gehören. Die Grundlage ist da. Auf diesem Grund können wir aufbauen und so können wir mit ihm leben. Ich muss mir nicht mehr Gedanken machen, wenn ich jetzt etwas falsch mache. Nein, er hat bezahlt. Und Karfreitag ist deshalb so wichtig, dass wir uns immer wieder die Höhe dieses Preises vor Augen halten. Dass wir aus dieser Gnade, die uns geschenkt ist und den Grund ebnet, nicht eine billige Gnade machen. Sondern immer wieder sehen, das war er bereit für mich zu bezahlen. Also werde ich aus Liebe, aus Freude darüber, aus Dankbarkeit mich ihm hingeben und immer mehr mit ihm leben. Es ist vollbracht und wir stehen auf gutem Grund. Und ich schließe mit zwei Problemen, die wir oft damit haben, gerade bei diesem Punkt. Wir haben Probleme bei diesem Punkt, weil wir entweder zu Selbstanklägern werden oder Selbstbestimmern. Denn es klingt für viele Leute zu einfach. Das ist zu einfach. Es ist vollbracht. Und das habe ich auch schon ganz oft mit Leuten gehabt, wenn ich ihnen das Evangelium... Das klingt zu einfach. Ich muss einfach nur Jesus... Nee, das ist zu einfach. So einfach kann das doch nicht sein. Und dann gibt es Leute, die sind Selbstankläger. Jedes Mal, wenn man sie kritisiert, sind sie am Boden zerstört und sie sagen, ja, Ich klag mich selber, ja, ich bin so schlecht und dann, oh, ich bin es eigentlich nicht wert, dass Gott mich liebt. Und dann klagen sie sich immer wieder an, wenn man einen Fehler macht oder immer wieder in eine Sünde hineinfällt, dann klagst du dich selber an und sagst, was bin ich für ein Idiot, und du bewegst dich die ganze Zeit damit. Das Schlimme ist, dass wir das manchmal als Demut tarnen. Es ist vollbracht. Gott klagt dich nicht mehr an. Du bist frei. Es ist vollbracht. Jesus spricht dir zu, ich wurde für dich geprügelt, damit du dich nicht mehr prügeln musst. Ich habe für dich bezahlt, damit du nicht mehr bezahlen musst. Und wenn du versuchst, etwas zu seiner Erlösung beizutragen, dann wirst du diese Größe dieser Gnade kleiner machen. Wenn du ein Selbstankläger bist, dann höre heute auf diese Worte. Es ist vollbracht, deine Schuld ist bezahlt. Du brauchst dich nicht mehr prügeln. Du brauchst dich nicht mehr selbst verurteilen, weil Jesus an deiner Stelle verurteilt wurde. Und es gibt eine Variante, wo Menschen dann ausweichen. Denn sie merken, diese Selbstanklage tut ihnen nicht gut. Und dann klagen sie sich an und sagen, ja, ich bin so schlimm. Und ah, oh, nee, das habe ich nicht verstanden. Und dann haben sie Leute neben sich, die ihnen zuschreien. Nee, so schlimm bist du wirklich nicht. Wen versuchst du zu veräppeln? Warum klagst du dich an, wenn Jesus zu dir sagt, es ist vollbracht, es ist bezahlt, du bist frei? Nicht der Zuspruch von anderen Menschen, sondern der Zuspruch von Jesus macht dich frei. Vielleicht sagst du aber, nee, ich bin kein Selbstankläger. Ich habe das Leben im Griff. Ich bin zufrieden und ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Und hier, das Reich Gottes kann echt froh sein, mich zu haben. Ich habe schon so viel gemacht in der Gemeinde. Ich hatte mich mal mit einem Bruder auseinandergesetzt, der war ganz empört darüber, dass er keinen Teller bekommen hat, weil er 40 Jahre lang im Chor mitgearbeitet hat. Und er war empört. Er sagt, boah, nee, das steht mir zu, das habe ich gemacht. Und er war so von sich überzeugt. Und das kann manchmal passieren, wenn wir von unseren Gaben, von dem, was wir errungen haben, vielleicht auch im Leben errungen haben, den Beruf, den wir gemacht haben. Ich bin der Erste, der studiert hat. Ich bin der Erste, das und das und das. Und man guckt, was man alles gemacht hat. Dann übersehen diese Menschen oft, dass das, was sie haben, Gnade ist. Und dass das Leben, was sie bekommen haben, ein Geschenk ist. Weil Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, weil er dafür bezahlt hat. Timothy Keller hat einmal gesagt, du bist ein durch unverdiente Liebe erlöster Sünder. Du bist viel böser, als du jemals erahnen kannst. Und du bist viel mehr geliebt, als du dir vorstellen kannst. Du bist ein durch unverdiente Liebe erlöster Sünder. Du bist viel böser, als du jemals erahnen kannst. Und du bist viel mehr geliebt, als du dir vorstellen kannst. Sowohl die Selbstankläger als auch die Selbstbestätiger müssen aufs Kreuz schauen und diese Worte hören, vollbracht für dich. Du bist frei. Also lass die Anklage fallen. Lass die Trauer fallen. Lass die Hast und das Getriebensein, immer mehr für Gott machen zu können, damit du dich endlich selbst bestätigen kannst. Lass es fallen und schau aufs Kreuz und schau, was er gemacht hat. Denn es ist vollbracht. Und ich möchte dir zwei Fragen mitgeben. Mitgeben, die du vielleicht in diesen Tagen im Gebet bewegst. Welche dieser Dinge, die ich genannt habe, die Jesus für dich vollbracht hat, musst du neu annehmen? Und zu welchen dieser beiden Arten der Menschen tendierst du zu sein? Wie kannst du in diesem Osterwochenende diese Zusage, die Jesus für dich erkauft hat, vertiefen? Gott segne dich. Und ich hoffe, dass du diese Botschaft von diesem guten Freitag neu für dich entdecken kannst. Gott segne dich dabei. Amen.